Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Was wissen Sie über Europa, die EU? Da ist ja viel zu hören im Moment, klar inmitten der Europawahl. Aber sonst, wie viel Raum bleibt in der Schule, im Unterricht, um solch zugegeben ja komplexe Systeme, politische Systeme zu erklären, Demokratieverständnis zu vermitteln? Darüber werden wir heute hier in Campus und Karriere am Samstag sprechen, mit Ihrer Unterstützung hoffentlich. Wenn Sie mitdiskutieren möchten, rufen Sie uns an 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine Mail schreiben an campus@deutschlandfunk.de. Ich bin Petra Einsminger und gespannt auf Ihre Zuschriften und Anrufe. Viel haben wir in den zurückliegenden Tagen und Wochen erfahren aus den Zeitungen, dem Fernsehen, natürlich aus dem Radio. Um was geht es bei der Europawahl? Für was steht welche Partei? Was sind die Vor- und Nachteile dieses Bündnisses? Und auch in den Schulen wurde vermutlich ein wenig mehr auch über die EU gesprochen, aber es steht ja nicht ständig die Wahl des Europaparlaments vor der Tür. Wo gibt es dann Raum für politische Bildung? In welchem Umfang findet sie statt? Und wie wichtig ist sie für unsere Schülerinnen und Schüler? Darum wird es hier heute gehen. Und es gibt ja einige Erkenntnisse auch dazu, Untersuchungen. Wir haben Gäste mit dabei, die uns einiges erzählen können, was man weiß über die Bedeutung des Fachs Politik im Unterricht an den Schulen in unseren Bundesländern. Professor Dr. Reinhold Hettke ist bei mir im Studio. Er ist Sozialwissenschaftler, Seniorprofessor an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und bis vor kurzem auch Professor für Didaktik der Sozialwissenschaften und Wirtschaftssoziologie an der Uni Bielefeld. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke.
Dr. Ilka Hoffmann ist die Leiterin des Vorstandsbereichs Schule bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW, und uns heute aus Saarbrücken zugeschaltet. Guten Tag.
Guten Tag.
Und Professor Dr. Monika Oberle ist dabei. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft und Didaktik der Politik an der Universität in Göttingen und uns aus Baden-Baden heute zugeschaltet. Guten Tag.
Danke, ich grüße Sie.
Vielleicht auch direkt an Sie als Politikwissenschaftlerin. Da kann es ja eigentlich nicht genug politische Bildung geben. Wozu brauchen wir sie? Wozu brauchen wir politische Bildung gerade in den Schulklassen?
Naja, Demokratie hat keine Ewigkeitsgarantie, ohne dass die Bürgerinnen und Bürger sie tatsächlich stützen und aktiv an ihr mitwirken. Und die Schule hat eben die Chance, unter den Bedingungen eines Pflichtschulsystems, aber eben mit der Chance, alle angehenden Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, hier Grundlagen zu schaffen, sowohl in Richtung Wissen, aber eben auch politische Urteilsfähigkeit und Handlungsfähigkeiten zu vermitteln. Und deswegen sollte sie in allen Schulformen für alle angehenden Bürgerinnen und Bürgerinnen breit angeboten werden von qualifizierten Fachlehrkräften.
Wobei unpolitisch ist die Jugend, wenn man von der Jugend überhaupt sprechen kann, ja nicht. Gestern wieder Tausende auf den Straßen am Friday for Future. Sie organisieren sich, informieren sich eben auch im Netz und nehmen auf ihre Weise ihre Partizipationsmöglichkeiten ja auch wahr. Wenn man von der Seite mal schaut, wäre es da nicht sinnvoller zu sagen, okay, die Jugendlichen, die jungen Menschen, die holen sich ihre Informationen dort aus dem Netz. Wir helfen ihnen dabei, dass sie die Informationen bekommen, die sie auch für ihre politische Bildung brauchen.
Im Grunde haben Sie es ja gerade formuliert, wir helfen ihnen dabei. Also selbstverständlich lernt man über Politik nicht nur in der Schule, sondern in vielen anderen Kontexten. Aber die Schule hat eben die Chance, mit entsprechend qualifizierten Lehrkräften und entsprechenden Ansätzen der Lernarrangements hier eben zu helfen, zu unterstützen, gerade auch was Medienkompetenz, was Sie gerade ansprechen, angeht. Das fällt nicht vom Himmel, sondern hier kann man eben und muss man auch unterstützend tätig werden.
Und muss das in einem Fach Politik sein?
Auch in einem Fach Politik, unbedingt auch. Vielleicht kann man hier eingangs schon mal differenzieren, die drei Ansätze, die alle wichtig sind, auf die die Kultusministerkonferenz setzt, auf die die Bundesländer setzen. Einmal eben ein Fachunterricht Politik, dann ein fächerübergreifendes Unterrichtsprinzip, sodass alle Fächer ihren Beitrag leisten zu einer politischen und Demokratiebildung und die Schule als Schulprinzip, also eine demokratische Schulkultur. Die letzten beiden können aber den Fachunterricht nicht ersetzen. Ein Beispiel aktuell mit der Herausforderung des Populismus sehen wir, dass oftmals Demokratie mit dem Mehrheitsprinzip gleichgesetzt wird, Verständnis für Pluralismus nicht im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger ist. Und hier kann eben Fachunterricht die Grundlagen legen. Und hier wird politische Urteilsfähigkeit ausgebildet und auch politische Handlungsfähigkeit.
Professor Reinhold Hettke als Sozialwissenschaftler, der, das darf ich sicher vorweg schicken, sich ja durchaus auch stark macht für ein Fach Politik. Was sind da Ihre Beweggründe?
Also meine Beweggründe sind die, dass ich mir angucke, was steht eigentlich auf der Stundentafel und dass ich glaube, dass die Stundentafel für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Eltern eine große Symbolkraft hat. Denn das, was die Schule vermittelt, was alle lernen müssen, das ist wichtig. Und was nicht auf der Stundentafel steht, das ist offiziell zumindest nicht wichtig. Deswegen geht es mir darum, dass der Politik und der Demokratie ein angemessener Stellenwert eingeräumt wird in der Schule. Und diesen Stellenwert sehe ich in dem, was obligatorisch ist, was alle machen müssen und das, was ein Fach hat, in dem es stattfinden kann.
Das heißt eine Wertigkeit, die Sie damit verbinden.
Ja, es ist die Wertigkeit vor allen Dingen auch, die die Demokratie oder besser gesagt die Politikerinnen und Politiker oder die Ministerien der Demokratie in der Schule zu gewähren. Und diese Gewähr, also das drückt sich aus darin, ob ich ganz wenig Politik habe, dann ist mir das nicht wichtig. Oder ob ich relativ viel Politik habe, dann ist mir das offensichtlich ein wichtiges Anliegen. Und darüber muss man diskutieren. Wie viel ist einem die Demokratie auf der Stundentafel wert?
Wie sieht das aktuell aus? Ihre Untersuchungen haben ja ergeben, dass es im Gesamtdurchschnitt, wenn man auf alle Bundesländer guckt, mehr als 2% der Unterrichtszeit immerhin sind in den Haupt- und Realschulen sowie Gymnasium bis zur 10. Klasse, die für Politik tatsächlich aufgewandt werden. Sie hätten gern mehr, oder ist das genug?
Man muss sich 2% ja konkret vorstellen. Was heißt das denn? 2% heißt, dass wir ungefähr 3 Stunden Politikunterricht, 3 Stunden auf 45 Minuten Politikunterricht in den Schuljahren von der 5. bis zur 10. Klasse haben. Was kann ich damit machen? Ich kann damit 3 Schuljahre lang einmal pro Woche 45 Minuten Politik machen. Und dass das nicht ausreicht angesichts der komplizierten Verhältnisse, angesichts der vielen Fragen, angesichts der Wertorientierung, die die Kinder und Jugendlichen miteinander klären müssen und angesichts der Gelegenheit, der seltenen Gelegenheit, dass Kinder und Jugendliche aus unterschiedlichen Schichten und Herkünften zusammen über Politik diskutieren, das findet in der Schule statt und fast nirgends sonst. Und dafür finde ich auch 2 bis 2,5% sehr wenig.
Ilka Hoffmann, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, was würden Sie sagen, blickt wie besorgt auf das Schulfach Politik? Welche Rolle sollte es bei der schulischen Laufbahn spielen? Kann man nicht sagen, es ist auch starke Sache des Elternhauses, die politische Debatte am Abendbrottisch?
Ja, die findet sicherlich auch statt. Aber wenn man sich anschaut, welchen Stellenwert politische Bildung der Schule hat, ist es in der Tat so, dass das sehr geringfügig ist. Das gilt im Übrigen für alle Gesellschaftswissenschaften. Wenn man sich anschaut, was bei PISA eine Rolle gespielt hat die ganze Zeit, dann waren es die Muttersprache, also Deutsch, dann Mathematik, Naturwissenschaften und Fremdsprachen. Aber die Gesellschaftswissenschaften werden als gering geachtet, also als keine unbedingt notwendige Basis der Bildung. Und das beginnt jetzt, Gott sei Dank, sich zu ändern. Jetzt diskutieren wir darüber, wie wichtig ist Politik und muss sie nicht stattfinden und ist die Demokratie nicht in Gefahr, wenn man das nicht sehr fest in der Schule auch verortet und auch mit Fachkräften unterlegt.
Warum diskutieren wir das erst jetzt?
Ich denke, das hängt auch mit dem Rechtsruck zusammen. Also wir merken jetzt erstens, dass die Wahlbeteiligung zurückgeht, dass immer mehr Parteien, die auf demokratiefeindliche Ansätze setzen, gewinnen und dass es den jungen Menschen immer schwerer fällt, zwischen Fakten und Fakes zu unterscheiden. Und da braucht man ein Urteilsvermögen und auch einen Hintergrund, der einem ermöglicht, das zu analysieren, was einem in den Medien angeboten wird.
Das heißt, gerade in Zeiten der Digitalisierung gewinnt politische Bildung noch an Bedeutung, würden Sie sagen?
Ja, ich würde sagen, dass überhaupt das Reflexionsvermögen, auch Orientierungswissen und dazu gehört auch eine Wertediskussion, dass das an Bedeutung gewinnt.
Reinhold Hettke, es gibt ja Unterschiede zwischen den Bundesländern. Ich habe jetzt gesagt, Gesamtdurchschnitt mehr als 2%, aber was den Anteil der politischen Fächer angeht, gibt es doch Unterschiede zwischen den Bundesländern. Wer ist Ihr Musterschüler? Wer das Sorgenkind?
Also die Sorgenkinder sind sowohl im ersten Ranking als auch im aktuellen Ranking Bayern und Thüringen und Rheinland-Pfalz.
Mit wie viel Anteil?
Wir haben in Bayern einen Anteil von 0,5% am Gymnasium der gesamten Wochenstundenzahl, die für das Fach Sozialkunde zur Verfügung steht. In Thüringen haben wir einen Anteil von 1% und in Rheinland-Pfalz ist es 1,7%. Das heißt, die liegen alle ganz weit unterhalb des Durchschnittes aller Bundesländer. Das sind die Sorgenkinder. Wir haben Länder, die sozusagen die Spitzengruppe darstellen. Dazu gehören Hessen, Schleswig-Holstein, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Man kann an diesem Beispiel schon sehen, dass es nicht ganz so viel zu tun hat mit der politischen Couleur der jeweiligen Landesregierung.
Und es hat auch nicht so viel mit PISA zu tun, wenn man da auf diese Bundesländer guckt.
Nein,
als Schlusslicht kennen wir nicht so oft.
Genau. Und wir wissen nicht, wie ein PISA ausgehen würde, wenn es ein Politik-PISA gäbe. Aber es wäre ja mal sehr interessant.
Mhm. Unter anderem das Land Thüringen hat also Aufholbedarf, kann man sagen, neben Bayern. Da passt es vielleicht ganz gut, tatsächlich eine Schülerin aus Thüringen mit in die Runde zu holen. Emma Rahnfeld hat sich für uns Zeit genommen heute am Mittag, ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag nach Leipzig.
Hallo.
Sie haben Ihre Abiturprüfung gerade hinter sich, die letzten in dieser Woche. Wie war es?
Anstrengend, aber gerade diese Woche sehr erfolgreich.
Politische Bildung im Unterricht, da geht es drum heute. Wir haben es hier schon mal angesprochen. Thüringen also gehört nicht zu den Bundesländern, die da glänzen. Wie haben Sie das empfunden? Ausreichend politisch geschult?
Also ich persönlich an meiner Schule kann sagen, dass ich mich ausreichend politisch geschult fühle, weil ich einen extrem kompetenten Fachlehrer hatte, der uns aber auch darüber hinaus, über das Fach hinaus sozusagen, sehr gut gebildet hat. Und gerade an unserer Schule hatten wir auch viele Lehrer, die eben in ihren Fächern, gerade zum Beispiel auch in Ethik oder sowas, sehr gut politisch weitergebildet haben und zum Nachdenken angeregt haben und auch gerade, jetzt wurde es mit den Werten angesprochen, das hinterfragt haben bei uns und oft auch in die Diskussion mit uns gegangen sind.
Demokratie erbt man nicht, Demokratie erlernt man. Den Satz habe ich neulich in einer Fernsehreportage aufgeschnappt. Würden Sie den unterschreiben?
Ja, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich glaube, es ist auch gerade für unsere Generation wichtig, dass wir immer wieder in die Diskussion gehen und lernen, wie wichtig Demokratie ist, weil wir haben das Privileg, dass wir in der Demokratie leben. Und ich musste diese Woche öfters Leuten sagen, dass es schon wichtig ist, zum Beispiel auch zur Europawahl zu gehen, dass man sich nicht darauf ausruht, dass es schon wird. Also ja, muss man lernen.
Und Sie haben es schon beschrieben, an Ihrer Schule, einem staatlichen Gymnasium im thüringischen Zeulenroda-Triebes, wurde und wird das beherzigt, läuft also recht gut. Was konkret wurde und wird gemacht?
Prinzipiell ein sehr, sehr guter und umfassender Politikunterricht, definitiv. Auch, wie gesagt, fachübergreifend wieder sehr gut unterrichtet und es wird auch keine Diskussion gescheut und alle Meinungen werden akzeptiert. Aber auch zum Beispiel bei den Kommunalwahlen hatten wir die Möglichkeit, dass wir in eine Diskussionsrunde gehen mit den verschiedenen Menschen, die sich zur Wahl aufgestellt haben, dass wir eben hinterfragen können, dass wir fragen können, was ihre Anliegen sind, was sie vielleicht auch für unseren Landkreis eben bewirken wollen, sodass wir das wirklich effektiv mitmachen konnten.
Kurze Frage an Reinhold Hettke, wenn man das so hört, das klingt ja vorbildlich. Sie haben gesagt, die Unterrichtszahl, die ist sehr niedrig. Ist das typisch, was wir da gerade beschrieben bekommen von der Emma Rahnfeld?
Also es ist insofern typisch, dass wir immer berücksichtigen müssen, dass die lokalen Verhältnisse total unterschiedlich sind. Also wir haben eine einheitliche Stundentafel für ein Bundesland, aber wir haben engagierte Schulen, die sehr viel für politische und demokratische Bildung machen. Und wir haben Schulen, die machen Dienst nach Vorschrift. So, der entscheidende Punkt ist aber, wenn man das aus bildungspolitischer Sicht betrachtet, dass die Bildungspolitik Verantwortung dafür übernehmen muss, dass möglichst viele, möglichst alle Schulen engagiert sind über das, was bürokratisch in den Stundentafeln vorgeschrieben ist, hinaus. Das sollte man natürlich in der Autonomie und Freiwilligkeit der Schulen lassen, aber die Bildungspolitik muss dafür Ressourcen bereitstellen und das auch einfordern.
Das heißt, sonst wird es so sehr stark davon abhängen, wie viel Engagement an den einzelnen Schulen ist.
Genau, und die Demokratie kann man nicht dem Zufall überlassen.
Emma Rahnfeld, hatten Sie denn durchgängig in Ihrer Schullaufbahn Politik oder Sachkunde? Erinnern Sie sich da?
Ich erinnere mich, dass es ein bisschen später begonnen hat. Also da würde ich auf jeden Fall auch mit den Experten mitgehen, dass es auch vielleicht auch ein bisschen zu spät war. Also regulär beginnt ja auch der Politikunterricht erst ab der 9. Klasse. Ich fand es persönlich ausreichend, weil man Kommunalwahlen ja eh bei uns erst später machen kann. Aber ja, man müsste vielleicht eher ansetzen, auch schon in Diskussion zu gehen und eben die Werte da auszubauen.
Und wenn Sie auf das blicken, was Sie uns gerade auch geschildert haben, dass Sie ganz stark mit Ihren Mitschülern bzw. Freundinnen im Freundeskreis auch darüber gesprochen haben, geht zur Europawahl. Wenn man da so ein größeres Verständnis schon vorher bereiten würde, glauben Sie, da müsste man heute noch drüber diskutieren in Ihrem Alter dann mit den Mitschülern?
Weniger, glaube ich. Ich glaube, man müsste weniger diskutieren.
Sie haben im schriftlichen Abitur Sozialkunde gemacht, das heißt Leistungskurs Sozialkunde, Politik. Ja. Insofern natürlich einen, ja, kann man vielleicht sagen, etwas fächergeschuldeten, positiveren Blick. Das Bundesland Thüringen, haben wir gehört, im Ländervergleich eben nicht gerade der Meister, die eher wenigen Stundenzahlen im Fach Politik. Da läuft die Europawahl, die wie unter den Schülerinnen und Schülern tatsächlich wahrgenommen wird, wenn man ins Detail geht. Also gibt es Erstwähler in Ihrem Freundeskreis, wird sich damit auseinandergesetzt, was gewählt wird?
Ja, es wird sich sehr, sehr viel damit auseinandergesetzt, auf jeden Fall. Wir diskutieren da auch in der Klasse sehr oft. Und das gab es nicht nur einmal, dass wir auch in unserem Kurs vor der Stunde diskutiert haben, was gerade in Großbritannien los war oder sowas. Also das war natürlich auch dem geschuldet, dass wir ein Politikkurs waren, aber es wurde sich sehr viel damit auseinandergesetzt und man hat sich da auch viel ausgetauscht. Also das war jetzt keine Seltenheit.
Das heißt, es gab Gelegenheiten, sich über die Europawahl auch auseinanderzusetzen, auch jenseits des Leistungskurses.
Auf jeden Fall.
Emma Ranfeld, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie uns diese ganzen Eindrücke auch mitgegeben haben in unsere Diskussionsrunde, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Nach Ihren Abiturprüfungen haben Sie sicherlich auch den Wunsch, die Zeit mit Ihren Freundinnen und Freunden zu verbringen. Ihnen alles Gute.
Danke.
Und Sie können sich beteiligen, wenn Sie mögen, an dieser Diskussionsrunde. 00800 4464 4464 müssen Sie dann wählen, wenn Sie uns eine E-Mail schicken. Dann bitte mit Rückrufnummer, damit wir Sie zurückrufen können. Und dann an diese Adresse campus@deutschlandfunk.de. Demokratieverständnis, wie viel Raum geben wir politischer Bildung? Darum geht es heute in der Sendung Campus und Karriere an diesem Samstag. Und wir blicken natürlich auch auf die Europawahl. Wie durchdringen wir da dieses ganze komplexe System? Welche politische Bildung braucht man da möglicherweise auch, um das zu verstehen? Politische Bildung von Schülern, ja, die findet in den Länderverfassungen große Beachtung, in der Realität aber, auch das haben wir schon gehört, ja, da sehen die Unterrichtsanteile eben anders aus. Darüber sprechen wir. 00800 446 444 64 lautet die kostenfreie Telefonnummer, wenn Sie sich beteiligen mögen, oder schreiben Sie an campus@deutschlandfunk.de. Und von der Schülerin Emma Ranfeld haben wir ja auch gerade gehört, Politik als Fach ab 9. Klasse. Möglicherweise macht es Sinn, das auch ein bisschen früher schon anzugehen. Professor Monika Oberle ist uns zugeschaltet. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft und Didaktik der Politik an der Universität in Göttingen. Und Sie haben genau dazu ja auch Untersuchungen gemacht, wollten herausfinden, ab wann macht es Sinn, die Kinder auch zu konfrontieren mit relativ komplexen Systemen? Was war da Ihre Erfahrung? Was haben Sie erlebt?
Ja, in der Tat. Also es ist passend anlässlich der Europawahl oder auch passt gut zu dem, was Frau Ranfeld gerade gesagt hat. Wir sehen ja, dass es einige Vorbehalte gibt, gerade gegenüber der Europäischen Union und sehr viel Unwissenheit, nicht nur unter Schülerinnen und Schülern, auch in der Gesellschaft. Allein die Tatsache, dass das Parlament direkt gewählt wird, ist nach Eurobarometer-Umfragen nur ungefähr der Hälfte, zumindest die letzten Jahre war es nur ungefähr der Hälfte der Bürgerinnen und Bürger bekannt. Wir haben eine Wahlbeteiligung von 50% und bei den Erstwählerinnen und Erstwählern weniger. Und der Eindruck ist eben, dass es erstens natürlich qualifizierte Fachlehrkräfte braucht, die das ordentlich vermitteln. Das war das auch, was Frau Ranfeld angesprochen hat. Aber zum anderen, dass es mehrere Anläufe braucht dafür. Und die Frage, die wir uns gestellt haben.
Das heißt Anläufe, mehrere. Also muss man immer wieder ansetzen neu, um damit es greifbarer wird, damit es auch hängen bleibt?
In der Tat. Mit natürlich exemplarisch, problemorientiert, konfliktorientiert, aber nicht nur einmal. Sie schaffen es auch an der Universität nicht, wenn Sie versuchen, dann zu verstehen, wie die EU funktioniert, das in einem Aufwasch zu begreifen. Und wir haben bislang davon zu wenig gehört, auch in öffentlich-rechtlichen Medien. Es hat sich jetzt verändert die letzten Jahre. Aber es nebenher zu erlernen, scheint eben nicht zu funktionieren, sondern es macht Sinn, dass man eben systematisch rangeht. Und hier war jetzt die Idee, wir schauen mal, kann man nicht schon in der Grundschule, wo die Kinder offen sind, interessiert, wo noch die Kinder miteinander lernen, noch nicht auf verschiedene Schulformen aufgeteilt sind, bereits mit nicht nur Demokratiebildung im Sinne von sozialem Lernen, Klassenrat wählen, sondern politischer Bildung im engeren Sinne starten, in der es tatsächlich um die Herbeiführung allgemeinverbindlicher Entscheidungen geht. Und zwar am Beispiel der Europäischen Union. Und wir konnten in einem Jean-Monnet-Projekt systematisch Planspiele untersuchen, in denen die Kinder den Rat der EU simuliert haben, als etwas zugänglicher Weg, weil die Vorstellung von verschiedenen Ländern schon durchaus vorhanden ist. Genau, vierte Klasse, genau. Durchschnittsalter 9,5 Jahre. Und sie haben in einem Vormittag Entscheidungen getroffen. Sie waren 8 verschiedene Länder mit verschiedenen Interessen und Ansichten und mussten eine Mehrheitsentscheidung treffen, entweder zum Thema Lebensmittelampel. Das ist ja durchaus ein übliches Thema für die Grundschule, wenn man an das Thema herangeht. Das zweite war Benzinverbrauch von Pkw, also eine Vereinfachung von CO2-Ausstoß, Umweltpolitik. Und das dritte, Kastenstandhaltung trächtiger Sauen. Alles drei Themen, die durchaus im Deutschlandfunk verhandelt wurden in dieser Zeit.
Ja, wir haben sie ja gehabt, in der Tat.
Genau, und die Kinder waren nicht überfordert davon, sondern sehr offen, sehr interessiert und haben, das war eben unsere Begleitstudie, die sowohl quantitativ als auch qualitativ angelegt war und unter anderem Fragebögen vorher, nachher und 8 Wochen später beinhaltete, gezeigt, dass die Kinder das nicht nur sehr positiv bewerten, mit der Begründung, dass sie etwas gelernt haben, ohne nur auf dem Hosenboden zu sitzen, dass sie sich ernst genommen gefühlt haben, sondern sie haben tatsächlich auch, zeigen die Ergebnisse, einiges über die EU gelernt, wofür es sie gibt, dass sie versucht, gemeinsame Probleme gemeinsam zu lösen, dass es verschiedene Interessen gibt und dass man hier auch Mehrheitsentscheide braucht. Zum anderen ihre Selbstwirksamkeitsüberzeugung gesteigert. Das heißt, sie sagen danach, dass sie sich eher zutrauen, mitzudiskutieren, andere von ihrer Meinung zu überzeugen. Und auch das Interesse an der EU und die Beteiligungsbereitschaft hat sich gesteigert. Natürlich haben wir jetzt nur Ergebnisse bis 8 Wochen später. Da müsste man weiter reingehen mit der Forschung. Aber es ist wirklich eine Bestätigung, dass man nicht sagen sollte, diese Kinder sind, die kleinen Kinder, zu klein für große Politik, sondern dass man schon mit solchen Themen reingehen kann. Denn vielleicht ein letzter Punkt dazu, die Kinder sind keine unbeschriebenen Blätter. Sie bringen schon viele Kenntnisse, Vorstellungen mit rein, haben Interesse und das ist eben nochmal, wo ich auch Herrn Hethke nochmal dezidiert recht geben möchte, die Chance der Schule, dass sie alle erreichen kann und eben wenn die Elternhäuser gewisse Grundlagen nicht legen oder wir in der Gesellschaft zum Beispiel geschlechtsspezifische Unterschiede sehen, dass schon Mädchen in der Grundschule weniger über Politik wissen als Jungen, hat die Schule die Chance, Lerngelegenheiten zu schaffen, sodass sich diese sozialen Ungleichheiten ausgleichen können.
Die Vorteile der frühen politischen Bildung, Dr. Ilka Hoffmann, Sie sind die Leiterin des Vorstandsbereichs Schule, Gewerkschaft, Erziehung und Wissenschaft ist Ihre Heimat, die GEW. Wenn man das hört, was Frau Oberle gerade auch beschrieben hat, dann weiß man auch, das stellt auch an die Grundschullehrer und Lehrerinnen durchaus eine starke andere Anforderung, als es möglicherweise bislang noch ist, die wie geleistet werden kann.
Also ich denke, da kommt das Thema Lehrkräftefortbildung auch ins Spiel. Also dass es auch Angebote gibt, gerade solche projektorientierten Unterricht anzubieten. Das finde ich sowieso einen sehr guten Ansatz, weil es geht nicht darum, auswendig zu lernen, welche Institutionen es gibt und wie die funktionieren und Schaubilder abzumalen, sondern tatsächlich auch die Erfahrung zu machen, wie ist das, wenn man miteinander diskutiert und wenn man nach Lösungen sucht? Und ist ja schon ein wichtiges Stichwort gefallen, Selbstwirksamkeit. Ich würde es noch ergänzen um das Stichwort Teilhabe. Denn sind zwei Stichwörter, die auch schon im frühkindlichen Bereich ansetzen können. Ein Bewusstsein für demokratische Prozesse kann auch da schon geschaffen werden, indem auch die noch sehr kleinen Kinder an Entscheidungsprozessen in der Kita beteiligt werden und indem sie in dem, was sie über bestimmte Entscheidungen denken, auch ernst genommen werden. Also es fängt schon sehr viel früher an. Und in der Grundschule auch, dass sie an allen Fragen, die sie betreffen, auch der Gestaltung von Schulen beteiligt werden. Also es wird sehr viel über Kinder geredet, aber insgesamt zu wenig mit den Kindern, auch von ihren Ansichten. Sie kommen tatsächlich schon mit Erfahrungen, mit Ansichten, mit dem, was sie in den Medien sehen, in die Schule und sie haben Fragen und sie haben zum Teil auch originelle Antworten auf die Fragen, die wir uns so stellen. Deshalb ist das eine Grundlage demokratischer Bildung, das, was Kinder mitbringen und was sie interessiert, auch wirklich ernst zu nehmen.
Mhm. Reinhold Hettke, Soziologe und Ökonom, Sie haben sehr genau auf die Schulen geguckt. Jetzt hat Frau Hoffmann auch noch die Grundschulen bzw. die Kitas mit reingebracht. Wenn wir darüber reden, ab wann macht politische Bildung Sinn, gleichzeitig aber sehen, dass er in den oberen Stufen auch nur in geringer Stundenzahl stattfindet, wie realistisch sehen Sie, dass das tatsächlich sich etablieren kann, auch in den unteren Stufen?
Ich glaube ganz einfach, dass man wie immer bei schwierigen politischen Problemen und bei einer wahrscheinlich doch absolut begrenzten Stundenzahl und Zahl von Schuljahren, die wir den Kindern zumuten wollen, dass man da einen langen Atem braucht und dass man dicke Bretter bohren muss. Und das heißt, man muss dranbleiben. Man muss immer wieder deutlich machen, wie wichtig politische Bildung ist, wie wichtig solche Simulationsspiele sind, wo man auch politische Mehrheitsentscheidungen, wie Frau Oberle das gerade dargestellt hat, lernt. Man muss die Kinder beteiligen in den unterschiedlichen Formen. Ich glaube aber, wir kämen einen wesentlichen Schritt voran, wenn wir von dieser, sagen wir mal, mehr oder weniger freiwilligen Beteiligung, von der Simulation noch weitergehen würden und wirklich demokratische Schulen schaffen würden, sodass Mehrheitsentscheidung, Auseinandersetzung über Grundwerte, auch über unvereinbare Positionen zum Schulalltag gehören und dass die Kinder und Jugendlichen die Erfahrung machen können, sie können die Lehrer überstimmen. So, und dann wird sozusagen Politik ein Element im Schulalltag und nicht nur im Unterricht. Und ich glaube, das wäre sozusagen revolutionär, weil es würde das in den Alltag integrieren. Und Politik wäre nicht mehr etwas Fremdes, sondern etwas, was man mag oder nicht mag, aber was jeden Tag oder vielleicht jeden Monat in der Schule stattfindet.
Wie viel Demokratie verträgt Schule, haben wir vor 2 Wochen auch hier ausführlich diskutiert. Auch nochmal gerade mit diesem Schwerpunkt, den Sie da gerade angesprochen haben. Wenn wir aber nochmal auf das Unterrichtsfach Politik zurückgehen, ab wann macht es als Fach in Ihren Augen Sinn?
Also ich glaube, wir haben nur die Sekundarstufe 1 untersucht und ich würde auf jeden Fall sagen, dass das Fach zweifelsfrei ab Klasse 5 stattfinden kann und stattfinden soll, weil die Kinder und Jugendlichen in diesem Alter sich mit grundlegenden Werteorientierungen beschäftigen. Sie setzen sich auseinander mit Solidarität. Sie fragen, wie verhält sich Solidarität zur Freiheit, meiner eigenen Freiheit, zur Einordnung in Regeln und so weiter. Das heißt also, wir haben diese Auseinandersetzung mit politischen Grundwerten in diesem Alter schon da. Und die sind auch in der Grundschule schon da. Das heißt also, politische Bildung sollte eigentlich beginnen, wenn die Schulpflicht beginnt. Und sie sollte eigentlich dann enden, die schulische politische Bildung. Bildung im Fach sollte dann enden, wenn die Schulpflicht endet. Das heißt, sie sollte auch in der Berufsschule bis zur letzten Klasse unterrichtet werden. Und da sieht es übrigens am schlimmsten aus in den Berufsschulen.
Da hat uns ein Hörer geschrieben, Markus Rotfuß, eine wichtige Rolle schreibt, er spielt im Zusammenhang des Themas auch das Fach Geografie, das Wissen über räumliche Grundlagen, Topografie, Klimaböden etc. und die auch darauf basierenden Kulturen. Das sei wesentlich, um die Vielfalt des Kontinents zu verstehen und zu überschauen. Und ohne räumliche Grundlage könne kein Verständnis entwickelt werden für politische und wirtschaftliche Prozesse. Und er schreibt, gerade das Fach Geografie wurde aber in den Bildungsplanfortschreibungen der letzten Jahre schlimm mit Füßen getreten. In Klasse 6 wurden nur noch vor 20 Jahren 3 Stunden in der Woche gegeben. Thema Europa, heute davon nur noch 1 Stunde übrig. Und da sind wir bei noch einem Thema, was ja auch bei der Umsetzung der Frage, der Umsetzung dessen, was Sie fordern, politische Bildung bis zum Ende eigentlich der Schullaufbahn hart zu etablieren, eine Rolle spielt, nämlich wo ist der Raum dafür? Wir haben ja eine begrenzte Unterrichtszahl und Sie sehen, es gibt auch andere wichtige Themen, die in der Schule besprochen werden müssen.
Ja, wo der Raum dafür ist, das wird man sicherlich von Bundesland zu Bundesland und von Schulform zu Schulform unterschiedlich betrachten müssen. Wir haben ja ein außerordentlich vielfältiges Schulsystem, sodass man darüber keine pauschale Aussage treffen kann. Aber ich glaube, wenn der bildungspolitische Wille da ist und wenn man ernsthaft unter Experten und Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitikern darüber nachdenkt, dann wird man den Raum finden, zumindest die politische Bildung als Unterrichtsfach deutlich auszuweiten. Und hier muss man ja gucken, wo fängt man an und worauf konzentriert man sich. Und man sollte sich auf diejenigen Bundesländer konzentrieren, die ihre Aufgabe für die Bundesrepublik Deutschland, demokratische Kompetenzen und demokratisches Denken und Handlungskompetenz für Bürgerinnen und Bürger zu vermitteln, nur sehr unzureichend nachkommen. Dort sollte man vor allen Dingen ansetzen. So, und dann kann ich mir vorstellen, dass es natürlich Fächerkonflikte gibt und dass man durchaus die politische Bildung nur dann ausbauen kann, wenn man von anderen Fächern auch in gewissem Ausmaß Stunden wegnimmt.
Fächerkonflikte sprechen wir auch noch genauer an, denn das ist in einigen Bundesländern ja auch eine Riesendiskussion. Wo findet Politik tatsächlich statt? Wie bringt man es unter? Muss nicht Wirtschaft noch eine Rolle spielen? 00800 446 4464 ist die Nummer, die Sie wählen können und sollten, wenn Sie sich beteiligen mögen. Und die hat Martin Behner gewählt, der uns angerufen hat und nochmal auf das Thema zurückgehen möchte, was wir gerade auch angesprochen haben. Ab wann macht politische Bildung Sinn? Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Behner, wie ist da Ihre Haltung?
Nur kurz zu meiner Person. Ich bin Erzieher in der Grundschule und bin dort auch regelmäßig im Freizeitbereich mit den Kindern konfrontiert und zusammen und merke dort einfach, wie politische Themen schon einen hohen Stellenwert haben, ob das jetzt Uploadfilter sind für YouTuber oder in der Grundschule. Ja, das findet dort tagtäglich statt. Und mehr und mehr merke ich einfach, wie sowohl das Thema dort bearbeitet werden kann. Die Möglichkeit ist da. Andererseits ist man auch immer wieder auf dem kalten Fuß erwischt, denn vorbereiten kann man sich ja jetzt nicht in der Freizeitgestaltung mit den Kindern, was da gerade spannende Themen sind. Und wäre noch meine Nachfrage, genau. Also wie könnte man eben auch abseits der Schule in pädagogischen Einrichtungen, zum Beispiel Schulhort oder Ganztagsbetreuung, wie es anderswo heißt, da politische Themen noch weiter einbringen, ob das jetzt Diskurs ist oder auch Thema Minderheitenschutz, wo ich mit den Kindern, wo ich zusammenarbeite, immer wieder auch an meine persönliche Grenze stoße. Ja, wir treffen hier eine Mehrheitsentscheidung, aber was ist mit denen, die da keinen Bock drauf haben?
Da kommen wir sicher gleich noch drauf, das gebe ich dann weiter in die Runde. Nur kurz noch, weil Sie auch gesagt haben, wo ist die Möglichkeit da, mit den Kindern auch zu sprechen? Das wäre ja dann auch Ihre Frage, wo ist denn im Moment die Möglichkeit da für Sie?
Bei mir auf Arbeit auf jeden Fall der offene Ganztag, so würde ich das jetzt mal allgemeinverständlich formulieren. Im Alltag mit den Kindern, also wenn wir zum Beispiel auf dem Schulhof Spiele spielen, man einen Spaziergang macht, man beim Mittagessen zusammensitzt, wo dann diese Themen aufgebracht werden. Mhm. Und ja, ich mein Bestes gebe, aber immer wieder auch merke, in dem Moment die richtigen kindgerechten Worte damit dafür zu finden, um das Wort Diskrepanz zu erklären, ist dann immer eine Herausforderung.
Demokratieverständnis, wie viel Raum geben wir politischer Bildung in der Schule? Das ist unser Thema heute hier in Campus und Karriere an diesem Samstag. Und da gucken wir natürlich sehr stark auf das Fach Politik. Aber die Frage, Monika Oberle als Professorin für Politikwissenschaft, Sie haben einige Untersuchungen gemacht, wo Sie ja auch mit Kindern zu tun hatten, die sich sicher dennoch stellt, gerade in Zeiten des Ganztags. Was macht man nebendran, neben dem normalen Unterricht? Wie kann man da an die Kinder?
Ja, ich würde auf diese sehr interessante Anmerkung des Hörers zwei Sachen gerne bemerken. Das eine ist, wir brauchen eine professionelle Ausbildung und Fortbildung. Das heißt, man ist natürlich überfordert, auch der Erzieher, auch der Leute, die in der Grundschule unterrichten und die solchen Begriffen, Konzepten begegnen, Vorstellungen und die genau dafür ausgebildet werden können, fachlich und fachdidaktisch, wie sie damit arbeiten. Das brauchen wir zum einen. Zum anderen, das Thema Ganztag ist natürlich eine Riesenchance für eine Kooperation auch mit außerschulischen Akteuren der politischen Bildung. Und da gibt es wirklich viele tolle Akteure in allen Bundesländern, die natürlich normalerweise unter anderen Bedingungen arbeiten, weil sie halt meistens nicht verpflichtende Angebote anbieten, sondern freiwillige. Das sind andere Bedingungen. Aber gerade diese Kooperation dann mit Schule oder mit Hort gibt dann auch neue Chancen. Und da wissen die Akteure oft nichts voneinander. Ich sehe das bei meinen auszubildenden Politiklehrkräften, dass die oft in der Uni noch keine Vorstellung davon haben, welche Akteure wären denn da draußen, mit denen ich als Lehrkraft später zusammenarbeiten kann. Und hier müssen wir Vernetzungen schaffen. Das sind so die zwei, die eine Voraussetzung und die andere Chance.
Ich danke erstmal Martin Behner, dass er uns angerufen hat und diese Anregungen in die Runde auch gegeben hat, seine Erfahrungen auch geschildert hat. Die jungen Menschen, die Kinder, muss man in dem Fall sagen, Grundschulkinder, interessieren sich für die aktuelle Politik, haben wir von ihm gehört. Das ist ja auch eine Riesenchance, wenn man sich überlegt, die Kinder sind offen für Politik, auch für aktuelle Diskussionen, weil sie das Gefühl auch haben, es betrifft sie und ihre Zukunft. Ja. Ist das möglicherweise ja auch verschenkt, wenn wir sagen, das greifen wir gar nicht auf? Also muss Unterricht auch da ansetzen, dass er die Aktualität in die Schule holt?
Unbedingt. Ich habe schon jemand anderen gehört, vielleicht ganz kurz. Auf jeden Fall an aktuellen Beispielen und mit Lebensweltbezug. Da bietet sich bei allem immer etwas an. Aber es muss natürlich überführt werden, auch in systematisches Zugewinnen von Verständnis. Und das reicht eben nicht immer nur über die aktuellen Schlagzeilen sich auszutauschen. Da muss es noch einen Schritt weitergehen, aber anknüpfen am Aktuellen und an den Vorstellungen auf jeden Fall.
Ilka Hoffmann von der GEW war das, die wir da auch gehört haben, die was zu sagen möchte, bitte.
Ja, ich wollte das absolut bestätigen, dass man die Fragen der Kinder und auch die aktuellen Fragen, wenn zum Beispiel ein Kriegsereignis ist, das treibt die Kinder um. Und dann kann ich in dem Moment nicht jetzt über die Kommunalwahlen referieren, sowieso nicht, sondern ich muss die Fragen auch aufgreifen und anhand dieser Fragen politische Fragestellungen entwickeln. Mhm. Und ich denke, da ist der Ort natürlich nicht nur in einem Fach. In der Grundschule haben wir das Fach Sachunterricht, wo gesellschaftswissenschaftliche Zusammenhänge auftauchen, aber auch naturwissenschaftliche. Und dieses Fach hat natürlich den Vorteil, dass ich keinen festen Fachkanon habe, sondern an der Lebenswelt der Kinder anknüpfen kann und auch Aktualität herstellen kann.
Wobei da man natürlich auch sagen muss, da geht es dann wieder um die Frage, wo ist der Platz eigentlich dafür? Ich erinnere mich noch, als Donald Trump als US-Präsident gewählt wurde, da kamen Kinder auf mich zu und sagten, sie wollten das ganz gerne ansprechen in der Schule und es wurde ihnen gesagt, es sei keine Zeit. Das ist natürlich dann Wunsch und Wirklichkeit, die im Moment noch zu sehr auseinanderklaffen. Ilka Hoffmann, was würden Sie sagen?
Ja, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich in der Grundschule bin, wo oft nur wenige Lehrkräfte in einer Klasse sind und ich dann sehr viel mehr Zeit über den Vormittag habe, auch Aktuelles aufzugreifen. Oder wenn ich mir eine Schule vorstelle, wo ein 45-Minuten-Takt die Fächer wechseln und damit auch die Lehrkräfte wechseln und natürlich auch sehr viel auf Prüfungen hin gelernt werden muss. Und da würde ich mir wünschen, dass wir von diesem 45-Minuten-Takt ein Stück weit wegkommen und die Möglichkeit haben, auch Fächer verbindend zu arbeiten und dadurch auch längere Zeiträume zu schaffen, um projektartig und auch lebensweltbezogen zu arbeiten. Weil diese Ein-Stunden-Fächer, die sich dann abwechseln, also im schlimmsten Fall dann 6 verschiedene Unterrichtsfächer an einem Vormittag in diesem schnellen Wechsel, da fragt man sich, ob das wirklich so sinnvoll ist, auch lerntheoretisch gesehen. Und das schafft ungeheuer viel Stress, auch für die Lehrkräfte, wenn sie diese sogenannten kleineren Fächer haben und dann von Klasse zu Klasse hetzen.
Wie viel Raum geben wir politischer Bildung? Darüber reden wir hier in der Sendung Campus und Karriere an diesem Samstag. Demokratieverständnis, wie können wir das vermitteln? Wir haben den Fächerkonflikt schon kurz angesprochen, werden gleich auch nochmal darüber sprechen, warum es so schwer ist oder wie schwer es sein kann, politische Bildung als Fach durchzusetzen. Sie können uns noch anrufen, 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer, die Sie dann wählen sollten. 00800 4464 4464. Und die Gelegenheit haben Sie, dann noch mal hier in die Sendung auch zu kommen. Die Europawahl läuft. Morgen sind auch wir hier in Deutschland aufgefordert, an die Urnen zu gehen, unsere Stimme abzugeben. Aber es ist ein recht komplexes System. Und so mancher fragt sich vielleicht immer noch, obwohl ja auch sehr, sehr viel berichtet wurde und versucht wurde aufzuklären, was wählt man da eigentlich? Warum ist es so schwer verständlich? Und wir haben gehört, manchmal ist es ganz gut, komplexe Themen auch früh aufzugreifen, mit Wiederholungen zu arbeiten. Das wissen wir auch von Sprachen. Politische Bildung in der Schule. Eigentlich, das habe ich auch im Vorfeld dieser Sendung gemerkt, bei der Suche auch nach Kritikern dieser Forderung, wir brauchen mehr mehr politische Bildung. Da ist große Einigkeit, wir brauchen mehr politische Bildung. Eigentlich will das keiner anders haben. Aber wenn es dann darum geht, politische Bildung als Fach durchzusetzen, da erkennt man dann doch, dass es das ein oder andere Mal doch ein bisschen schwieriger ist. Zum Beispiel am Beispiel Berlin, bis es da nach jahrelangen Diskussionen endlich geschafft war, Politik als eigenständiges Fach ab der 7. Klasse einzuführen. Da dauerte es Jahre. Eigentlich wollten es auch da alle, aber die Stundenzahlen sind eben, auch das haben wir gehört, begrenzt. Und die Vertreter von anderen Fächern wollten keine Unterrichtszeit abgeben. Mehr Stunden sollten den Schülern auch nicht zugemutet werden. Am Ende war es dann Berlins Länderschülerausschuss, der dafür gekämpft hat, auch gelungen. Und er war dann erfolgreich. Aber jetzt haben wir da eine Lösung, die ist relativ kompliziert. So erschien sie mir jedenfalls. Gesellschaftswissenschaften, dieser ganze Lernbereich wird mit Geschichte, politischer Bildung und Geografie um Ethik auch noch erweitert. Das Fach Politik soll dann nicht mehr wie bisher hinten runterfallen. Aktuelle politische Fragen sollen dort debattiert werden. Es müssen alle Fächer in jedem Jahrgang unterrichtet und auf dem Zeugnis ausgewiesen werden. Also man hat da so ein komplexes Gebilde geschaffen. Ist es das, was wir brauchen, Reinhold Hettke, als Soziologe und Ökonom? Würden Sie sagen, die Berliner haben da ein Modell, wo man vielleicht in diesem Konflikt, Fächerkonflikt und eben dem engen Unterrichtsrahmen dann eine Lösung findet?
Ich glaube, die Berliner haben eher ein Modell dafür, wie Politik funktioniert. Sie funktioniert nämlich damit, dass man dicke Bretter bohren muss, viel Zeit dafür braucht und am Schluss das Bohrloch vielleicht doch nicht genauso präzise ausgefallen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Da muss man wieder mal von vorne anfangen oder die Sachen weiterentwickeln. Insofern finde ich, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und man wird jetzt politisch, bildungspolitisch weiter überlegen müssen, wie man die Situation verbessern kann. Also zufrieden bin ich damit natürlich nicht. Es gibt andere Bundesländer, die könnte man eben einfach als Vorbilder nennen für eine gute politische Bildung im Unterrichtsfach. Und es gibt einen weiteren Punkt, auf den ich noch mal kurz eingehen möchte, weil die Hörer das ja angesprochen haben, nämlich die Frage, müssen nicht, wenn politische Bildung auch ein fächerübergreifendes Prinzip ist im Sinne der demokratischen Schule, müssen dann nicht alle Lehrerinnen und Lehrer, ganz egal welches Fach sie haben in ihrem Studium, auch politische Bildung studieren? Und ich finde, das ist eine sehr naheliegende Forderung, dass man sagt, es muss mindestens ein Modul im Lehramtsstudium jeder Lehrkraft sein, wo sie sich mit politischer Bildung und Demokratie auseinandersetzen muss, damit auch die Physik- und die Chemielehrerin da kompetent mitreden kann und auf spontane Äußerungen und Wünsche ihrer Schülerinnen und Schüler eingehen kann.
Machen wir den Schwenk kurz mit. Ilka Hoffmann, Leiterin des Vorstandsbereichs Schule bei der GEW. Ist das leistbar für die Lehrer?
Das mitzubedenken, das hoffe ich.
Ja, und dass alle Lehrer in politischer Bildung auch ausgebildet werden, auch die Chemie- und Biologielehrer, selbst wenn sie sagen, es ist vielleicht gar nicht ihr Interessensgebiet.
Also das ist ja angesprochen, dass das ein Grundmodul ist. Da gibt es auch noch andere Grundmodule, die zu nennen sind, Bildung in der digitalen Welt, wo man auch ein Grundverständnis davon haben sollte. Und ich glaube, dass das tatsächlich notwendig ist, solche Module, die Querschnittsthemen behandeln, die für alle wichtig sind und die auch für die Bildung insgesamt wichtig sind, dass die in irgendeiner Weise im Lehramtsstudium implementiert werden.
Bleiben wir mal bei den Modulen. Das ist ja etwas, man merkt, wann immer ein Thema gerade sehr hoch kocht, wird auch ein Schulfach gefordert. Das Statistikportal Statista hat Zahlen, nach denen 53% der befragten Frauen und 41% der befragten Männer ein Schulfach Umweltschutz als Maßnahme zum Umwelt- und Klimaschutz sehen, die auf jeden Fall umgesetzt werden sollte. Wenn wir auf die Straße schauen, dann können wir sehen, dass die Schülerinnen längst ja andere Mittel auch setzen, weil sie sagen, möglicherweise ist das in der Schule gar nicht alles drin, was wir uns gerne wünschen. Aber schauen wir auf die Module. Da müsste ein Lehrer dann irgendwann auch das Modul Umweltschutz haben, das Modul vielleicht Heimatkunde, das Modul vielleicht Technik. Nochmal die Frage, ist das leistbar?
Nein, ich glaube, dass man das nicht so vereinzelt sehen muss. Ich mache mal ein Beispiel, wenn jetzt jemand studiert für die berufliche Bildung textiles Gestalten. Und dann gehört dann natürlich auch dazu fairer Handel, wo wird Textil hergestellt, wo kommt das her, unter welchen Bedingungen. Dann habe ich das Fach Wirtschaft und Politik schon mit drin. Und das ist bei allen Fächern so, dass es auch mitschwingt. Also es gibt ja kaum ein Fach, das komplett unpolitisch ist oder die Auswahl auch der Inhalte komplett unpolitisch ist. Also wenn man das alles so separiert sieht, ist tatsächlich schwierig. Das ist dann auch in der vorgegebenen Zeit nicht leistbar. Aber eine kritische Sicht auf die Fächer, auch aus einer politischen Perspektive heraus. Das müsste man dann einfach auch in den Fachprofilen bedenken.
Mhm. Wobei wir hier natürlich jetzt gerade zwei Dinge diskutieren. Also die erste Frage, das war ja das Beispiel Berlin, macht es Sinn, Politik mit anderen gesellschaftswissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen Fächern zusammen zu unterrichten? Und hier möchte ich nochmal unterstreichen, es hängt dann von der Lehrerausbildung auch ganz stark ab. In Niedersachsen sehen wir im Fach Gesellschaftslehre, dass in der Sek. 1 an Gesamtschulen unterrichtet wird, dass dort oftmals in Geschichte ausgebildete Lehrkräfte unterrichten und dass die dann eben der politischen Bildungsperspektive einen anderen Stellenwert einberaumen als jetzt Menschen, die in Politik ausgebildet sind, genauso bei Geografie. Also da ist die Frage, haben wir die richtige Ausbildung für dieses Fach? Und das andere, was hier gerade diskutiert wird, ist der Auftrag für alle Fächer. Und in der Tat, wie Herr Hiedtke gesagt hat, dann brauchen wir auch in der Lehrerausbildung zumindest Grundlagenmodule. Und ob das leistbar ist, es gibt es schon an manchen Universitäten. In Gießen besuchen Lehrkräfte nicht nur für das Fach Politik Grundlagenmodule in der politischen Bildung. Aber es kann halt nicht der Ersatz sein für ein Fach. Am Beispiel EU, morgen sind Europawahlen. Die Lehrkräfte müssen ja sowohl fachlich als auch fachdidaktisch ausgebildet sein, um hier die Bürgerinnen und Bürger auf die Europäische Union vorzubereiten. Und dazu gehört unter anderem, nicht nur, aber unter anderem auch ein gewisser Wissensvorsprung. Und das kann man von Lehrkräften auch nicht erwarten, dass sie das nebenher in ihrer Freizeit alles sich erarbeiten, sondern es braucht eben Fachlehrer aus und Fortbildung dafür.
Und die Weiterbildung?
Die Fortbildung, genau.
Wir reden hier in Zeiten von Lehrermangel über die Frage, wie wir Fachkräfte auch ausbilden können. Es gibt aber auch das Hier und Jetzt. Wie umsetzbar ist das? Ich meine, bis dahin, dass die Lehrer dann die Ausbildung auch alle haben, ist noch ein weiterer Weg. Und wir haben aber unzählige Schüler, die jetzt anders unterrichtet werden, oder?
Genau, also wir müssen Fortbildung anbieten, wir müssen auch den Raum schaffen, diese auch zu besuchen. Das ist richtig, aber natürlich kann man manches in der Zukunft erreichen, aber dann muss auch jetzt begonnen werden. Das Schlimme ist ja, dass wir immer sagen, es geht nicht sofort, das wäre erst in der Zukunft möglich, aber jetzt nicht die Bedingungen dafür schaffen, dass wir da hinkommen. Beispiel Bayern, da werden Lehrkräfte vorbei am Studium in einem, sagen wir mal, in einer Schmalspurausbildung mit einer Fakultas für Politik versorgt, was eben Notlagen stopfen soll. Das macht einerseits Sinn, was aber bedeutet, dass dann die fachlich ausgebildeten Lehrkräfte der Weg in die Schule sozusagen versperrt ist, weil es ja schon Lehrkräfte gibt, die die Fakultas für Politik haben. Wir müssen systematisch auch in die Zukunft hineindenken. Und wenn uns das so wichtig ist, aus Politik im Grunde, um mal hier ein bisschen provokant zu sein, ein Hauptfach machen, das müsste auch an einer Schule, in der unsere thüringische Schülerin war, das hat ja war eine Schule mit MINT-Schwerpunkt, da müsste Politik ein sehr relevantes Fach sein.
Wobei man ja eigentlich gerade beobachten kann, dass der Trend eigentlich nicht unbedingt in diese Richtung geht. Und wenn Sie sagen, wenn uns das so wichtig ist, möchte ich den Blick auch noch mal nach Nordrhein-Westfalen richten.
Genau.
Da gibt es ja die Debatte um das Fach Wirtschaft. Die gab es vorher auch schon in Baden-Württemberg. Die Frage, inwieweit schiebt man da auch Industriewünsche mit in den Unterricht hinein? In NRW wird jetzt am Gymnasium das Fach Wirtschaft Politik an den realen Schulen schlicht Wirtschaft heißen. Dann gibt es dann an den Hauptschulen einen neuen Lernschwerpunkt Wirtschaft und Arbeitswelt. Der Trend also geht tatsächlich in eine andere Richtung, oder?
Stimmt. Was das Fach angeht, in der Tat. Und da darf man sich schon wundern im Jahr 2019 bei den Herausforderungen, die wir auch aus Politik und Gesellschaft permanent auch unterstrichen hören, dass dann die Antwort nicht ist, die politische Bildung zu stärken. Ehrlich gesagt, die Antwort ist dann oft, die Demokratiebildung in der Schule generell zu stärken. Aber das kann eben, wie gesagt, politische Bildung im engeren Sinne nicht ersetzen.
Herr Kaufmann, Sie hatten eben stimmt gesagt, das heißt Zustimmung von Ihnen, was die Verdrängung des Fachs Politik angeht. Ist das auch Ihre Erfahrung?
Ja, also wir beobachten tatsächlich einen großen Lobbyismus für das Fach Wirtschaft. Und es ist natürlich klar, dass wirtschaftliche Zusammenhänge auch zur politischen Bildung gehören. Aber die Akzentuierung, die ist wirklich besorgniserregend, weil es was gefordert wird, ein Fach Wirtschaft ist, das einfach die Wirtschaft so, wie sie ist, darstellt und die Jugendlichen darauf vorbereitet, da in diesem Wirtschaftsfeld zu funktionieren. Und die Themen Erosion der Beschäftigungsverhältnisse, Kolonialismus, Umwelt, das spielt da gar keine Rolle.
Das heißt, in Ihrem Sinne wäre es durchaus, wenn man Wirtschaft mit Politik kombiniert.
Ja, also man kann Wirtschaft nicht ohne Politik betrachten. Man muss sie mit einer kritischen politischen Brille auch analysieren. Und es ist auch umgekehrt, dass politische Prozesse im hohen Maße von wirtschaftlichen Interessen und wirtschaftlichen Zusammenhängen beeinflusst werden. Man muss auch nur denken an das ganze Thema Armut, das natürlich auch durch eine falsche Wirtschaftspolitik entsteht und dann natürlich zu politischen Folgen führt. Also die hängen sehr eng zusammen. Und ein reines Fach Wirtschaft macht in diesem Zusammenhang keinen Sinn. Ich halte das sogar für gefährlich.
Und da gibt es ganz, ganz viele Meinungen zu. Ein Thema, das wir sicher hier auch in Campus und Karriere am Samstag nochmal aufgreifen werden. Heute haben wir gesprochen über die Frage, wie viel Raum wir politischer Bildung geben, Demokratieverständnis, wie muss es und kann es vermittelt werden. Diese Sendung geht langsam zu Ende. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Mit dabei waren Reinhold Hettke, Soziologe und Ökonom, Ilka Hoffmann von der GEW und Monika Oberle, Professorin für Politikwissenschaft an der Uni in Göttingen. Ich bin Petra Enzminger und bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und zum Teil eben auch fürs Schreiben und fürs Mitmachen.